Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Stark behindert, dem Podcast für pflegende Eltern. Mal wieder mit einer Folge, die ein wenig auf sich hat warten lassen. Aber da kam halt auch eine Menge dazwischen. Krankheiten, ein Reha-Aufenthalt und ein gemeinsames Takeover. Ja, Simone und ich hatten ja den Instagram-Kanal vom Elternmagazin gekapert für ein Wochenende. Und das war auch vorbereitungsintensiv. Ja, so sind die Tage ins Land gegangen. Aber hier sind wir wieder. Und natürlich, da ist sie. Die liebe Simone, guten Morgen.
Guten Morgen, Iris.
Ja, heute geht es bei uns um ein Thema, das eigentlich von Anfang an auf unserer Liste stand. Aber da es so zeitlos ist, haben wir nie den passenden Moment dafür gefunden. Dabei betrifft es doch irgendwie jeden von uns, das Thema Freundschaft. Bei pflegenden Eltern ist es allerdings noch einmal anders. Da gibt es ja ein Leben vor und nach der Diagnose Schwerbehinderung. Und das strahlt dann auch automatisch auf Familie und Freunde ab. Simone, wie war das damals bei dir?
Ja, tatsächlich haben wir die Diagnose bei Jonathan beziehungsweise die vermutete Diagnose bekommen. Und naja, die Ärzte waren ja auch ein bisschen unempathisch mit uns und haben direkt Horrorszenarien gemalt. Also was Jonathan alles nicht können wird und dass er auch keine so hohe Lebenserwartung hat. Und aus dem Gespräch sind wir dann natürlich total geschockt rausgegangen, logischerweise. Und diesen Schock, den haben wir dann natürlich auch irgendwo auf unsere Freunde und auf unsere Familie mit übertragen beim Erzählen. Ne? Also wir haben direkt von Anfang an, sind wir offen umgegangen mit der Thematik bei Freunden und Familie, weil wir auch den Rückhalt natürlich irgendwie wollten. Also es hatte schon auch egoistische Gründe. Ja, sind da relativ offen mit dem Thema umgegangen. Aber wir haben eben diesen Schockmodus, in dem wir waren, auch in gewisser Weise übertragen, sodass dann erstmal die Familie und der Freundeskreis irgendwie, ja, unter Schock stand. Und wenn ich heute so zurückblicke, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, kam mir direkt ein Satz in den Kopf. Und zwar, dass die Diagnose Behinderung niemals nur die Kernfamilie betrifft, sondern immer das komplette Umfeld, die Freunde, die Familie. Und ja, so war das bei mir halt auch. Ne?
Gab es in dem Moment Freunde, die direkt gesagt haben, wow, das überfordert mich? Oder die das nicht so direkt sagen konnten, aber die darauf erstmal nicht reagiert haben?
Nee, das hat es in der Form so nicht gegeben. Aber die Menschen, die wir uns als Paten für Jonathan auserkoren hatten, die haben tatsächlich anders nachdenken müssen, als sie nachgedacht hätten, wenn Jonathan gesund gewesen wäre. Weil sie natürlich völlig zu Recht zu uns gesagt haben, dass dieses Patenamt ein ganz anderes ist, wenn man weiß, dass man sein Patenkind in den Tod begleiten wird. Und das war dann irgendwie so ein bisschen eine andere Situation, auch anders, als ich mir das gewünscht hätte. Aber beide Paten haben ja gesagt am Ende des Tages und sind bis heute ganz wundervolle Paten für Jonathan, ja. Aber Freunde jetzt in dem Sinne, nee, sind nicht gegangen. Wobei ich mir da auch ganz oft die Frage stelle, kann man wahre Freunde überhaupt verlieren? Was sind denn wahre Freunde, ne? Was ist Freundschaft? Ist ja auch vielleicht so eine Definitionssache. Vielleicht hast du da ja irgendwie, also wie definierst du das für dich?
Das ist die super gute Frage für diese Folge. Und da ich erstmal keine Antwort gefunden habe, habe ich ein bisschen nachgeschaut und einen Eintrag gefunden in Meyers großem Konversationslexikon von 1907. Und dieses Lexikon bezeichnet Freundschaft als das auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende und von gegenseitigem Vertrauen getragene, frei gewählte, gesellige Verhältnis zwischen Gleichgestellten. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, okay, das war 1907, vielleicht noch etwas sozial getrennter voneinander, die einzelnen Schichten. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob man eigentlich sich eher mit Gleichgestellten anfreundet oder nicht. Fand das aber für diese Folge einen interessanten Ansatz, weil wir ja tatsächlich diese einschneidende Diagnose bekommen haben. Also ich muss tatsächlich bei mir auch sagen, ich habe Freunde, die noch so aus der Abi-Zeit stammen, also Schulzeit, Studium kaum, ehrlich gesagt. Und dann habe ich jetzt Freunde dazu gewonnen, die nach Tims Diagnose und nach unserem Leben mit dieser Schwerbehinderung dazugekommen sind. Und da habe ich mich gefragt, ist das gemeint mit diesem gleichstehend? Was denkst du zu diesem Wort?
Ja, könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das genau damit gemeint ist. Und ähnlich ist es bei uns auch. Es gibt irgendwie so ein Leben vor der Diagnose und dann gibt es ein Leben danach. Und es gibt Menschen, die wir von vorher kennen, aber es sind eben auch durch Jonathans Diagnose ganz viele neue Menschen in unser Leben gekommen. Und was ich vorhin sagte, dass es ja nie nur die Kernfamilie betrifft, sondern immer auch den Freundeskreis und die komplette Familie. Ich meine, die sozialen Kontakte werden ja anders nach so einer Diagnose, ne? Also man hat ja auch weniger Zeit, um seine sozialen Kontakte zu pflegen. Das heißt, das Verhältnis verändert sich. Die Lebensrealität generell verändert sich ja. Man hat auf einmal mit einem Kind mit Behinderung ganz andere Termine, viel mehr Termine. Man beschäftigt sich mit anderen Themen. Ne, also mit medizinischen Themen, mit Medikamenten, wo kann ich die beste Reha machen oder welcher Therapeut ist da und darauf geschult. Das sind Dinge, die hatte man ja vorher nicht. Und in der Regel können die Freunde von vorher bei den Thematiken ja auch gar nicht helfen, weil die sich ja nicht damit auskennen. Und deswegen verändert sich dann auch irgendwie das Umfeld. Man findet neue Menschen, die eben auch diese Lebensrealität haben und dann hilft und unterstützt man sich gegenseitig. Also es ist schon so eine Gleichstellung irgendwie, also mit Gleichgestellten, ne?
Also das, ich finde, du hast mehrere spannende Punkte gesagt. Zum einen was du gesagt hast, diese ganzen Themen, die dazu kommen, diese medizinischen, orthopädischen, was weiß ich nicht, Themen, die bringen ja auch eine große Ernsthaftigkeit mit sich. Also das ist ja nichts, wo man irgendwie eine Leichtigkeit mit in die Freundschaft bringt, die ja auch wichtig ist, sondern eher schwierige Themen. Und da habe ich mich auch immer gefragt bei den Freunden von ganz früher, wann fange ich an, sie zu überfordern oder auch zu belasten oder auch zu langweilen? Weil man ist ja echt in manchen Pflegethemen so tief drin. Und wenn ich jetzt nicht betroffen wäre, würde ich vielleicht auch irgendwann sagen, okay, das ist alles ungerecht und bescheuert für euch, aber so genau muss ich es jetzt auch nicht wissen. Ist irgendwie so eine Frage, die bei mir manchmal mitschwingt beim Thema Freundschaft. Und das Zweite, was du gesagt hast, kurze Pause, Denkpause. Was war das Zweite, was du gesagt hast?
Dass neue Freunde ins Leben kommen, weil man sich mit denen austauschen kann über die Thematiken, die man halt hat.
Genau, und das wiederum findet man, diese Fragen stellt man sich ja eigentlich gar nicht bei denen, die später dazukommen, die genau dasselbe durchleben und ja, wo man das gar nicht so im Hinterkopf haben muss, wo man sich da vielleicht auch mehr getragen fühlt, weil wir alle vor demselben Schicksal in Anführungsstrichen stehen. Meine damit nicht das Leben mit unseren Kindern, dieses wundervolle Leben mit unseren Kindern, sondern das, was wir ansonsten noch an Kämpfen führen müssen, um dieses Leben überhaupt genießen zu können. Da frage ich mich, wie hast du da oder wie habt ihr eine Balance gefunden oder gab es tatsächlich von euren Freunden auch so viel Interesse hinsichtlich dieses sehr, sehr seltenen Gendefekts, dass ihr da sowieso immer im Austausch und Gespräch wart?
Ja, also am Anfang haben wir mit unseren Freunden schon immer uns ausgetauscht, was haben wir jetzt für neue Informationen gefunden, ne? Also so rückblickend betrachtet, als wir aus dem Krankenhaus kamen mit diesen ganzen schlechten Vorhersagen und Horrorszenarien, die da gemalt wurden, da ist mir halt auch bewusst geworden, dass natürlich, wenn man mit so einer Nachricht kommt, auch das komplette Umfeld einfach Ängste und Sorgen hat. Also es sind dann nicht nur die Eltern, die Angst bekommen, sondern auch das Umfeld. Und das Umfeld fühlt sich vielleicht dann auch total hilflos, ja, weil die gucken ja zu und können ja eigentlich nicht wirklich helfen, wissen wahrscheinlich nicht, was sie tun sollen, sind vielleicht mit der Thematik Behinderung sowieso generell überfordert. Also ich glaube, das ist auch fürs Umfeld eine sehr schwierige Situation. Und wir haben dann mit unserem Umfeld aber auch immer geteilt, wenn wir neue Erkenntnisse gewonnen haben. Also wir haben ja dann auch irgendwann andere Betroffene gefunden, sind auf eine Organisation gestoßen, die sich mit Kindern wie Joni beschäftigt, haben dann nochmal später auch den führenden Forscher kennengelernt und auf einmal auch sehr viel Positives erfahren. Also wir haben erfahren, dass sich viele dieser Horrorszenarien vom Anfang vielleicht gar nicht bestätigen werden. So, es gibt schon Hoffnung in gewissen Punkten. Und das haben wir dann auch geteilt und sind da gemeinsam mit unserem Umfeld durchgegangen. Und ich hatte so das Gefühl, dass gerade diese Hoffnung, die wir geteilt haben, dass die immer gerne gesehen wurde in unserem Umfeld. Und die haben es auch total unterstützt und sind den Weg in die Öffentlichkeit mit uns gegangen. Also das fand ich auch immer großartig, ne? Wir haben uns ja irgendwann entschieden, in den Social Media aufzutreten. Und dann kamen unsere Freunde immer und haben gesagt, ihr macht es toll, ihr seid im Netz wie in echt. Und das war dann immer so das größte Lob für mich, das man kriegen konnte, weil wir uns ja nicht verstellen wollten und nicht schauspielern wollten. Und die sind den kompletten Weg mit uns gegangen. Und dass es denen mal irgendwann langweilig geworden wäre mit dem Thema, das kann ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht haben die das auch nur gut versteckt. Also vielleicht hören die ja zu, dann können die sich ja mal bei mir melden.
Ich muss auch sagen, dass ich da meine Freunde von ganz früher auch echt unterschätzt hatte. Da ist so viel Interesse da und weil eben auch Interesse an mir da ist. So. Und das ist mir wahrscheinlich schwer gefallen, das so zu akzeptieren, weil ich immer dachte, ich muss meine Freunde auch unterhalten und irgendwie auch, naja, meinen Teil der Freundschaft beitragen. Aber das konnte ich eine Zeit lang nicht. Durch lange Zeiten im Krankenhaus, durch meine eigene Trauer. Und die haben einfach gewartet und haben jetzt eine Menge Interesse. Und das hört auch nicht auf. Und es ist jetzt ja auch nicht, dass ich nonstop davon erzähle. Das ist ja bei euch dann auch nicht so, ne? Aber es hat mich schon überrascht. Also einer meiner ältesten Freunde ist Landwirt und hat sehr viel Land und baut jetzt barrierefrei. Und er sagt immer zu mir, ich wäre ohne dich nie darauf gekommen und ich denke das jetzt mit und du hast recht. Und ich hatte mal eine Zeit, das waren so die Petitionen, die wir ins Leben gerufen hatten. Ne? Da haben wir ja sehr viel Öffentlichkeitsarbeit auch für diese Petitionen gemacht und ich hatte das aber nicht mit meinen Freunden so richtig geteilt und die waren irgendwann auf diese Petition aufmerksam geworden und sagten, ne, aber Iris, warum hast du das nicht mit uns geteilt? Und dann habe ich gesagt, ich will euch doch nicht ständig mit meinen Themen nerven und die meinten so, nee, das ist doch total klasse, unterstützen wir. So habe ich auch wieder dazu gelernt beim Thema Freundschaft.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, also wir für uns als Eltern von Kindern mit Behinderung haben ja so die Meinung, dass wir auch in vielen Punkten davon profitieren. Also dass wir unseren Horizont erweitern, dass wir Dinge lernen, die wir ohne die Kinder gar nicht gelernt hätten oder eine andere Sichtweise einnehmen, die eigentlich viel toller ist. Und vielleicht ist es gar keine einseitige Geschichte nur bei uns. Vielleicht überträgt sich das auf unsere Freunde, auf den Freundeskreis, auf die Familie, weil wir diesen Menschen dadurch das natürlich auch eröffnen, das Ganze positiv zu sehen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, also das ist mein Empfinden für meinen Freundeskreis, für unseren Freundeskreis, dass es wichtig ist, die Freunde auch von Anfang an auf dem Weg mitzunehmen. Also ich habe auch schon von Eltern gehört, die die Diagnose Behinderung bekommen haben und dann gesagt haben, wir machen das erstmal mit uns aus, wir beziehen unser Umfeld gar nicht ein, wir erzählen das auch nicht. Und ich glaube, für mich betrachtet wäre das der falsche Weg gewesen, denn ich glaube, dass man besser zusammen wachsen kann, wenn man gemeinsam Wege geht. Und die Wege müssen ja nicht immer nur gut gepflastert sein, die dürfen auch mal von dornigen Hecken bewachsen sein. Und ich glaube, dass es besser ist, gemeinsam da durchzugehen. Na, dieser blöde Spruch, in guten und in schlechten Zeiten. Aber ich denke, so ist es, weil dadurch wächst ja auch Freundschaft.
Ich habe eine Kollegin, die ihre Mutter pflegt. die sagte, sie hat einen wahnsinnigen Freundeskreis gehabt vor dieser Phase, in die sie eingetreten ist. Und der letzte Geburtstag, den sie gefeiert hat, der ist dann relativ klein ausgefallen, weil ganz viele Freunde sich von ihr abgewendet hatten mit der Begründung, wir können nicht mit ansehen, wie du dich fertig machst mit der Pflege deiner Mutter. Das hat sie mir mal erzählt und ich habe das echt auf mich wirken lassen, weil das war wirklich die Begründung, warum gibst du denn deine Mutter nicht einfach in ein Pflegeheim? Warum opferst du dich so auf? Die ist auch Vollzeit berufstätig und naja, ist auch pflegende Angehörige, wie wir halt. Hast du das jemals erlebt oder auch mal davon gehört?
Tatsächlich nicht. Und ich muss sagen, wenn ich das höre, ist mein erster Gedanke, das sagt leider mehr über die Menschen aus, die es sagen, als über die Frau, die ihre Mutter pflegt. Denn wenn das wahre Freunde wären, dann würden die nicht sagen, wir können nicht sehen, wie du dich fertig machst, sondern die würden sagen, wie können wir dir helfen, damit du dich nicht fertig machst. Also das finde ich auch, schwierig. Das sind dann für mich keine wahren Freunde in dem Moment, ne? Also vielleicht definiere ich Freundschaft auch anders, aber für mich ist es halt wirklich, dass man gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten geht, dass man sich unterstützt, dass man Respekt voreinander hat und mal geht es dem einen schlecht und dann geht es dem anderen schlecht. Es ist immer ein Geben und Nehmen auch. Und das, was die da gemacht haben, das war ja eher so ein Nehmen.
Ja, also das ist letztendlich, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und Freundschaft ist ja am Anfang, wenn du so in die Jugendzeit zurückgehst, wo ich mich ja mit meinen jetzigen besten Freunden angefreundet habe, natürlich sehr viel Geselligkeit, miteinander feiern, die ernsten Themen sind da, für viele noch gar nicht so da. Und vielleicht bleibt dieses, hey, wir kommen zusammen, um zu feiern, einfach dann auch später manchmal das Konzept von Freundschaft, weil nichts Schwieriges dazugekommen ist oder man das auch ausgrenzt, weil man das gar nicht so kann. Und dann ist es aber vielleicht auch keine Freundschaft, sondern eher eine Bekanntschaft. Und dann passiert dann vielleicht sowas. Also hab ich mir gedacht, ne, je älter wir werden, desto mehr kommt natürlich hinzu, was jetzt irgendwie schwierig wird und nicht mehr diese Leichtigkeit hat. Umso wichtiger, dass man immer wieder trotzdem zusammenkommt, um halt miteinander zu lachen. Das soll ja irgendwie auch nicht zu kurz kommen. Ich habe in einem Podcast einen Berliner Philosophen gehört, der mir bis dahin nichts sagte, Daniel Tiradellis. Und der hat auch über Freundschaft gesprochen und der sagte, du kannst dich nie drauf verlassen, dass der Freund morgen noch dein Freund sein will. Und trotzdem steht er auf der Matte und sagt, hey, lass uns angeln gehen. Und das kann einen mehr zu Tränen rühren, weil das so freiwillig ist. Weil ich eben wirklich verstehe, der macht es nur, weil er das gerade möchte. Freiwilligkeit. Ist das ein Thema für dich beim Thema Freundschaft?
Ja, natürlich. Also erstmal, das ist eine mega schöne Aussage. Ich glaube, die muss auch wirken. Also wenn ich könnte, würde ich jetzt zurückspulen und es mir nochmal anhören, was du gesagt hast. Aber Freiwilligkeit ist definitiv ein Thema für mich im Punkt Freundschaft. Und das ist auch irgendwie das Schöne, wenn man sich überlegt, dass Menschen trotz der Diagnose zu einem stoßen. So, weil ne, die kommen freiwillig auch in schweren Zeiten. Und das ist sowas, was immer so mein Herz wärmt. weil in guten Zeiten und in leichten Zeiten sich mit jemandem anzufreunden, ist eben einfach. Aber in schwierigen Zeiten hat das eine ganz andere Qualität. Ne?
Ich finde ja ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal sagen, als Außenstehende und Beobachterin und Followerin deines Kanals, dass ihr da... Ich glaube, deshalb spricht es auch so viele Menschen an. Ihr empfindet ja immer so die Balance, ne? Zwischen dieser Schwere, die einfach da ist mit Jonis Diagnose. Aber Mai, was kann man bei euch lachen? Weil ihr euch selber halt ganz oft auch nicht so ernst nehmt. Und das ist halt unheimlich schön. Und ich glaube, wenn man sowas in die Freundschaft reinbringen kann, dann nimmt man auch die Schwere der Themen so ein bisschen. Weil ja, es wäre wahrscheinlich schwierig, wenn man... Und das ist wieder so ein Nehmen- und Geben-Thema, ne? Wenn man eigentlich nur so in seinem Schicksal versinkt und Obwohl manche, naja, solche Phasen gibt es halt auch, ne?
Ja, aber ich denke, da mit dem Wort Balance hast du schon was ganz Wichtiges gesagt. Also mal schlechte Zeiten zu haben oder depressive Phasen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist ja auch normal. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man ein Kind mit Behinderung hat oder einen Angehörigen pflegt. Also auch jemand, der eigentlich ein super Leben hat, hat vielleicht mal Ärger im Job oder weiß ich nicht, sein Auto ist kaputt gegangen und es kostet viel Geld, obwohl er gerade kein Geld hat und er ist dann halt mal down. Also das hat ja jeder, das gehört ja dazu. Nur wenn man ein Kind mit Behinderung hat, dann hat das natürlich so eine Kontinuität. Also man weiß ja, dass das nicht nach 3 Wochen irgendwie wieder besser wird, sondern dass es eben ja ein Leben lang so bleibt und immer wieder schlechte Phasen mit sich bringen wird. Phasen der Angst oder der Traurigkeit oder der Überforderung auch. Und ja, da muss man versuchen, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Nicht nur für die Freundschaften, sondern auch für sich selbst, glaube ich. Weil ansonsten versinkst du ja auch selber darin. Und wir haben uns relativ früh nach der Diagnose geschworen, dass wir Jonathan einmal am Tag zum Lachen bringen wollen. Oh, egal wie, aber mindestens einmal am Tag wollen wir ihn zum Lachen bringen, damit er einfach sein Leben in vollen Zügen auskostet. Und dieses Vorhaben, was ja eigentlich nur auf ihn gemünzt war, hat sich dann aber auch auf uns übertragen, sodass wir ja jetzt auch mindestens einmal am Tag lachen. Und das nimmt natürlich so ein bisschen die Schwere raus, ja. Und da unterstützen unsere Freunde uns auch gut dabei, bei diesen Lachattacken.
Ja, aber ich finde, da hast du wieder was Wichtiges gesagt, dass man mit dieser Diagnose natürlich ein anderer Freund wird. Also das ist ja so eine lebensverändernde Situation, dass man als Mensch sich automatisch verändern wird. Ja, und da, das muss man mitgehen oder man geht es halt nicht mit, ne? Also man mag den Menschen dann auch mit dieser neuen Lebenssituation.
Genau, oder eben nicht. Und wir hatten Glück mit unserem Freundeskreis. Der ist heute fast identisch zu dem Freundeskreis von vor 8 Jahren. Ein paar Menschen sind gegangen, ja. Da haben sich, ja, wie soll ich sagen, man hat sich einfach an einer Weggabelung für die andere Abbiegung entschieden. Und das ist für uns vollkommen in Ordnung. Wir trauern dem nicht nach. Ich sage auch heute, dass diese Menschen für mich mit meiner Definition keine Freunde waren, sondern Weggefährten, die einfach ein Stück des Weges mitgegangen sind. Und dann kam eine Weggabelung und man hat sich gewunken und hat einfach die andere Abzweigung genommen, ohne sich böse zu sein. Aber es war dann einfach so der Lauf der Dinge. Und die Menschen, die wirklich unsere Freunde sind, die sind geblieben. Und ich würde sogar behaupten, dass die Freundschaften, die wir haben, eben durch die Diagnose und durch diesen Weg, den wir von Anfang an gemeinsam gegangen sind, auch intensiver geworden sind. Die sind auf einem ganz anderen Level heute. Vielleicht auch eben, weil man sich über ernsthaftere Themen auf einmal austauscht. Man redet darüber, über den Tod und über die Gedanken, die man halt vielleicht hat an ein Leben nach dem Tod. Und woran glaubst du denn überhaupt und wie siehst du das denn? Und das sind Themen, die man sonst ja vielleicht mit seinen Freunden gar nicht so intensiv diskutieren würde.
Ja, man würde eher denken, man klammert sie aus und ist dann überrascht, wenn es zu solchen Gesprächen kommt, wie intensiv die sein können und schön, ne?
Also für mich Thema Freundschaften tatsächlich eine große Bereicherung durch Jonathan, ich muss es so sagen. Ich höre aber auch ganz oft, dass ja, Menschen Freunde verlieren und dann auf einmal alleine dastehen. Und das ist, ja, das macht mich immer ein bisschen traurig. Allerdings ein Allheilmittel habe ich auch nicht.
Ja, ich bin selber immer noch auf der Suche. Ich dachte immer, ein großer Freundeskreis wäre wichtig und habe dann in Zeiten, wo ich mich besonders glücklich gefühlt habe mit den Menschen, die mich umgeben haben, alles gegeben und war vielleicht da auch ein bisschen zu, soll ich sagen, wenig tiefgründig und habe dann aus diesen Zeiten recht wenig mitgenommen. Und naja, Also gerade jetzt merke ich das so. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Party geschmissen haben oder so. Ich meine, das ist natürlich durch Corona geht das vielen so, aber nee, ich habe keinen großen Freundeskreis und fühle mich damit aber heute auch nicht mehr schlecht. Also zum Beispiel in Zeiten auch, wo ich sehr intensiv bei der Arbeit dieses Jobleben gelebt habe und keine Kinder hatte, wer ist mir aus dieser Zeit geblieben? Spontan fällt mir eine Person ein. Und wir saßen nicht zu zweit in der Kneipe, wenn wir Redaktionsschluss hatten. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Thema, finde ich. Was wird aus Kollegen? Werden die irgendwann zu Freunden und bleiben die auch? Oder waren die einfach eine Zeit lang, wie du gesagt hast, Weggefährten?
Aber ich denke auch, das ist ein ganz normaler Lauf der Dinge. Also man entwickelt sich als Mensch ja weiter. Und mit manchen Menschen im Umfeld, die sich ja auch weiterentwickeln, harmoniert es dann irgendwann nicht mehr. Dann hat man vielleicht keine gemeinsamen Interessen mehr, keine gemeinsamen Themen. Und ich finde das generell auch in Ordnung. Und so einen riesigen Freundeskreis haben wir jetzt auch nicht. Also wir haben halt unsere langjährigen Freunde. Und das sind jetzt auch keine 60, 70 Personen. Ja, also ich denke aber auch an der Stelle, dass es auf die Masse der Menschen gar nicht ankommt. Es kommt darauf an, dass man die richtigen Freunde hat.
Schaust du dich eigentlich manchmal aus dem Blick, aus der Perspektive deiner Freunde an? Schaust du aus der Perspektive auf dein Leben und fragst dich, was denken die wohl?
Das ist ja eine spannende Frage. Ja, auf mich bezogen glaube ich jetzt eher weniger, aber es ist so, dass in unserem Freundeskreis tatsächlich eigentlich alle Kinder haben. Und ich frage mich oft, wie sich's für unsere Freunde anfühlt, ja, unser Leben zu betrachten und dieses Wissen zu sehen, dass unser Kind halt nicht so alt wird. Also da frage ich mich oft, was macht das mit denen, die ja auch Eltern sind und die wissen, wie lieb man seine Kinder hat und wie ist es für die zuzugucken, dass wir auf diesen Tag zugehen. Weil das ist halt eine Geschichte, die ich in meinem Verein immer wieder erlebe. Also ich leite ja einen Verein für Kinder wie Joni. Und die Kinder sind ja alle lebensverkürzend erkrankt. Und ich habe den Verein seit 2018 und in der Zeit haben wir jetzt eben auch schon einige Kinder auf ihrem letzten Weg begleitet. Und da ist es immer so, dass man natürlich, wenn das passiert, mit der betroffenen Familie mitfühlt. Aber man fühlt auch mit sich selber mit. Weil da immer der Gedanke ist, ja, irgendwann bin ich an der Reihe und mir wird das auch passieren. Ja, und das projiziere ich dann eher so auf meine Freunde, dass ich mich halt frage, wie sich das für die anfühlt, die ja gesunde Kinder haben. Ja, also, wie ist das für die? Wie wird das für die sein, uns dann irgendwann zu begleiten? So, also ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen um die anderen als um mich an der Stelle, ja.
Ich finde, das ist so eine wundervolle Beschreibung von Freundschaft, was du gerade geleistet hast durch diese Beschreibung der Situation. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch besser werden können in diesem Podcast.
Ich habe mir auch ein ganz tolles Schlusswort überlegt. Vielleicht kann ich das ja dann anbringen, bevor ich nochmal auf unsere Diss eingehe. Ja, also, es ist ja so, dass seit Jonathans Geburt tatsächlich schon einige neue Menschen in unser Leben gekommen sind. Du ja übrigens auch, Iris, ne? Dich hätte ich ohne Jonathan ja auch nie kennengelernt. Und da gibt es ja noch ein paar mehr Menschen, die eben durch ihn in unser Leben gekommen sind und zu denen sich teilweise sehr intensive Freundschaften entwickelt haben in den letzten 8 Jahren. Und ja, ich denke mir ganz, ganz oft, wer in schlechten Zeiten in dein Leben kommt und in deinem Leben bleibt, der ist es auf jeden Fall auch wert. Und das ist für mich so das Ultimum an Freundschaft.
Das ist ganz wundervoll.
Genau. Ja, und dann haben wir uns überlegt, auch so ein bisschen passend zum Thema Freundschaften und dann aber auch in Bezug auf Familien, die mit der Diagnose Behinderung zu tun haben oder auch mit seltenen Erkrankungen. Also mir und ich glaube auch Iris hat es immer sehr, sehr viel geholfen, dass wir uns auch mit Gleichgesinnten zusammengetan haben. Na, also unter Gleichgesinnten entstehen sowieso einfacher Freundschaften, habe ich das Gefühl, weil man ja, man lernt sich zwar kennen, aber man weiß schon, man sitzt im selben Boot. Man hat dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen und man teilt eben auch Glücksmomente ganz anders mit wirklich Gleichgesinnten. Und deswegen fanden wir es wichtig, in unserer heutigen DIS, in der inklusiven Stöberkiste, mal darauf hinzuweisen, dass es gut tun kann, sich bei der Diagnose Behinderung oder der Diagnose einer seltenen Erkrankung Gleichgesinnte zu suchen. Und wie findet man die? Da gibt es von mir zwei Ratschläge für euch. Zum einen hat jede größere Stadt eine sogenannte Selbsthilfe-Kontaktstelle. Ganz langes, sperriges Wort. Eine Selbsthilfe-Kontaktstelle. Dort könnt ihr euch hinwenden, könnt sagen, ich habe die und die Diagnose bekommen. Und dann wird diese Kontaktstelle schauen, ob es in eurer Region schon eine Gesprächsgruppe gibt oder ja so eine Art Stammtisch oder vielleicht auch einen Verein, so wie ich den leite. Und dann bekommt ihr die Kontaktdaten und könnt euch dort hinwenden und könnt dann eben mit Gleichgesinnten dort euch austauschen. In der Region auch, ist ja auch wichtig, kurze Wege, kann man sich auch wirklich mal treffen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ihr eine seltene Erkrankung diagnostiziert bekommen habt oder ein Angehöriger von euch, dann gibt es die sogenannten Zentren für seltene Erkrankungen. Das ist was Ähnliches wie die sozialpädiatrischen Zentren, die SPZs, nur dass die sich hier eben um seltene Erkrankungen kümmern. Leider gibt es die nicht mehr in jeder Stadt. Es sind schon einige ZSEs aus Kostengründen in den letzten Jahren geschlossen worden. Aber einfach mal regional googeln. Auch dort werdet ihr unter Umständen mit anderen Betroffenen connected, ja, genau so sagt man, in Verbindung gebracht. Und das möchte ich euch allen da draußen ans Herz legen, ganz besonders vielleicht denjenigen, die sagen, Mensch, ich habe eine Diagnose bekommen und irgendwie hat mein Umfeld ganz blöd reagiert und keiner ist mir geblieben und ich bin so alleine, dann versucht's mal über unsere heutige DIS.
Selbsthilfe-Kontaktstelle. Ich nehme das auf in meine deutschen Lieblingswörter.
Vielleicht sollten wir im Podcast irgendwann so ein Unwort des Monats oder des Jahres küren oder so. Also es ist schon echt ein langes und sperriges Wort, aber eine tolle Sache. Mein Verein ist bei uns in der zuständigen Selbsthilfe-Kontaktstelle tatsächlich auch gelistet.
Oh, Walking with Giants Germany im Übrigen, ne? So heißt
richtig.
Der.
Richtig. Ja. Genau.
Ja, Simone, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen, oder?
Ja, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich mir auf meiner Liste notiert hatte und was mir wichtig war. Und es war wieder ein angenehmer, interessanter Vormittag mit dir, Iris.
Danke. Und die Sonne scheint auch in Hamburg heute. Ich bin irritiert und ich sehe durch dein Dachfenster strahlt es auch rein. So ein bisschen Sonne würden wir euch gerne mitgeben. Ein kleines Gefühl von Leichtigkeit und Glück nach dieser Folge. Und ja, vielleicht auch mal Danke sagen, dass ihr uns weiterhin hört und dass wir beitragen dürfen zu eurem Zeitvertreib.
Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Resttag und wir hören uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema.
Alles klar, macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.